Einer meiner Professoren hat uns Studenten mal gefragt, woran erkennen Sie einen guten Theologen, eine gute Theologin? Und ich weiß nicht mehr, ob das jetzt eine Diskussion gegeben hat, auf jeden Fall das Fazit des Professors. Einen guten Theologen erkennen Sie daran, dass er gute Fragen stellt. Und dann kam das, worauf es ihm ankam. Und jetzt wissen Sie auch, warum Kinder gute Theologen sind. Die stellen nämlich richtig gute Fragen. Und dann weiß man manchmal gar nicht, was man darauf antworten soll. So ging mir das jedenfalls öfter. Und vielleicht dem einen oder anderen kann sich vielleicht auch daran erinnern, dass das manchmal nicht so ganz einfach ist, wenn die Kinder eine Frage zu Gott haben. Ich habe das ganz hautnah erlebt, als ich mit einer Gruppe Teenager zusammensitze. Das war jetzt so am Ende des biblischen Unterrichts, also so hieß das bei uns, ich weiß nicht, heißt das bei euch auch so? Die 2 Jahre Gemeindeunterricht in der Landeskirche Konfirmationsunterricht. Und dann sagte einer, also es war so eine der letzten Stunden, wir hatten uns jede Woche getroffen, und dann sagte jetzt einer: Du Steffen, wir haben jetzt so viel gelesen und darüber nachgedacht und gesprochen darüber, wie wir mit Gott leben können. Aber was ich nicht verstehe, Gott ist doch unsichtbar. Wie soll ich denn mit Gott leben, wenn ich ihn nicht mal sehen kann? Dann saß ich da und habe dann, ich weiß nicht mehr, gefühlt nach 20 Minuten geantwortet: Das ist wirklich eine gute Frage, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich muss da jetzt erstmal drüber nachdenken, bevor ich da was zu sagen kann. Das habe ich dann auch gemacht, ich habe die Zeit genutzt und habe mich dann zu Hause damit beschäftigt, ich weiß nicht mehr wie lange, aber auf jeden Fall habe ich dann die Antworten, die ich auf diese Frage gefunden habe: Wie kann ich mit Gott leben, wenn ich ihn nicht sehe? Was ich da an Antworten gefunden habe, habe ich dann alles in die Abschlusspredigt für den biblischen Unterricht, für diesen Jahrgang gepackt. Und Sie können jetzt von dem, was ich an Antworten gefunden habe zu dieser Frage, so ein paar Dinge miterleben. Wir werden nicht zu Ende kommen. Das ist so eine Predigt, die ist mindestens zweiteilig. Ich mache einfach jetzt, solange wir Zeit haben, und dann können Sie mich vielleicht noch mal einladen, dann kann ich Fortsetzung machen. Ich weiß, die FEG in Wiesbaden, die wartet schon lange auf die Fortsetzung. Mal gucken, wenn ich da noch mal hinkomme, dann mache ich da auch die Fortsetzung. Wie kann ich mit Gott leben, wenn ich ihn nicht sehe? Das Erste, was ich dazu sagen will, ist: Nicht sichtbar und doch Wirklichkeit. Es gibt Dinge, die nicht sichtbar sind, aber Folgendes gesagt: Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du spürst ihn auch, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So kann man auch nicht erklären, wie diese Geburt aus Gottes Geist vor sich geht, obwohl jeder ihre Auswirkungen spürt. Jesus sitzt da nachts zusammen mit Nikodemus. Das ist die übliche Zeit, wo die Gelehrten sich getroffen haben, um Bibel zu diskutieren. Im Judentum ist das nicht so, dass einer redet und die anderen hören zu, so wie das bei uns so griechisch geprägte Kultur ist, sondern da sitzen die im Kreis zusammen und dann wird diskutiert. Ja? Dann geht es hoch her und dann werden die Argumente ausgetauscht. Und so ähnlich ist das hier. Und dann spricht Jesus von einer Geburt aus Wasser und Geist, und zwar dadurch, dass jemand zum Glauben an ihn, an Jesus kommt. Dann kommt so eine Geschichte mit einer Schlange in der Wüste, und wer sich der Schlange zugewendet hatte, den hat Gott vor dem Gericht bewahrt, vor den giftigen Schlangen. Und dann sagt Jesus: So wie diese Schlange von Mose in der Wüste auf eine Stange gesetzt wurde, erhöht wurde, so muss ich erhöht werden, und wer an mich glaubt, der erfährt diese neue Geburt. Darüber spricht er mit Nikodemus, das wäre jetzt ein eigenes Thema, und ein Argument ist, dass er sagt: Diese neue Geburt, die kannst du nicht sehen. Und das ist wie beim Wind, Nikodemus. Da hörst du zwar das Sausen, da kannst du sehen, was der Wind bewirkt, aber den Wind selber, den können Sie gar nicht sehen. Sie können sehen, dass er Rauch etwas ablenkt. Sie können sehen, dass er die Gräser auf der Wiese in Bewegung setzt. Wenn er stärker wird, können Sie sehen, wie Äste gebogen werden. Und wenn er noch stärker wird, können Sie sogar mitkriegen, wie ganze Bäume umkippen oder ausgerissen werden. Ich wohne im Taunus. Da sieht man das öfter, wenn es mal Sturm gegeben hat. Diese Nadelbäume, die Fichten und Tannen oder was da steht, die haben so flache Wurzeln, die kippen sehr schnell um beim Sturm. Und dann sieht man diese 3-4 Meter hohen Wurzeln, die gucken dann so aus der Erde raus, dahinter liegt dann der Baumstamm und lassen so ein großes Loch in der Erde. Das macht Wind, obwohl man den nicht mal sehen kann. Und Jesus sagt, so kann man auch nicht erklären, wie jemand aus Gottes Geist neu geboren wird. Aber wenn das geschieht, dann kriegt jeder das mit, dass dieser Mensch sich verändert. Wind ist nicht sichtbar. Und genauso ist das bei Gott auch. Es gab vor Jahren, haben die Wetterforscher ein Phänomen entdeckt, das sie dann später El Niño genannt haben. Das sind, glaube ich, irgendwelche Sturmtiefs, die dann über dem Pazifik entstehen. Und auf jeden Fall, da verändern sich die Luftdrücke über der Landmasse und über dem Meer. Also ich kann Ihnen das nicht so genau erklären. Aber auf jeden Fall sagen die Meteorologen immer noch, warum plötzlich auf dem Land der Luftdruck zunimmt und über dem Pazifik abnimmt. Wir können das nicht erklären. Natürlich versucht man dann diese El Niños möglichst präzise vorherzusagen, damit die Bevölkerung an den Küsten sich schützen kann, weil der Monsunregen dann viel mehr Niederschlag mit sich bringt als normalerweise. Aber da stehen die Wetterforscher immer noch vor Rätseln. Wind ist nicht sichtbar, aber er wirkt sich aus, teilweise massiv. Mit meiner Tochter fuhr ich neulich auf unserer üblichen Runde, so eine kleine Schleife durch die Wälder bei uns. Und es geht erst ein Stück bergab und dann kommt gleich der erste Anstieg. Und ich freute mich schon, dass das plötzlich so gut ging heute. Und da habe ich gedacht, naja, das öfter fahren gibt so einen Trainingseffekt allmählich. Aber daran lag es leider nicht. Ich konnte dann an Gras am Straßenrand sehen, dass wir Rückenwind hatten. Und das spürt man sofort. Oder wenn Sie irgendwo fahren und Sie haben Gegenwind und Sie kennen die Strecke, merken Sie auch sofort, heute habe ich Gegenwind. Wind wirkt sich aus. Vor Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, das ist schon eine Weile her, unsere Tochter heiratet jetzt am Freitag, da merken Sie, das ist schon ein paar Tage her. Aber als die Kinder noch klein waren, waren wir sehr oft in Hamburg, so mindestens 2-mal im Jahr, immer dann über die Autobahn. Und eines Tages waren wir so auf dem Rückweg, waren aber noch ziemlich dicht an Hamburg dran, also noch Norddeutschland. Und dann sehe ich vor mir einen LKW mit einem Tieflader, also das sind diese ziemlich flachen Anhänger, die sehr schwere Lasten transportieren können. Also fährt so ein LKW, Tieflader, und auf dem LKW ein riesiger Ring. Und ich habe mich gefragt, was soll das denn sein? Ich hatte keine Ahnung. Der war vielleicht 3 oder 4 Meter hoch und sonst war auch nichts drauf auf dem LKW, nur dieser eine Ring. Als wir dann so ganz langsam den LKW überholt haben, konnte ich von der Seite sehen, dass dieser Ring so vielleicht auch 2 oder 3 Meter tief war, aus Stahl. Konnte man schön sehen, das gibt ja dann so eine rostrote Farbe. Und dann fuhren wir da vorbei und ich hatte keinen Schimmer, was könnte das gewesen sein. Wir fahren weiter, vielleicht nach 5 oder 10 Minuten sehe ich den nächsten Tieflader. Der hat auch so einen Ring, fahre wieder vorbei, sieht genauso aus, wieder so ein bisschen breiter. Und vielleicht in der nächsten Viertelstunde, halbe Stunde, kommen noch so 3 oder 4 solche LKWs mit solchen Ringen hinten drauf. Und ich habe keinen Plan, was das ist. Dann komme ich an einen Tieflader, da ist etwas anderes drauf. Und dann habe ich kapiert, worum es geht. Auf diesem Tieflader lag so ein ziemlich, vielleicht 10 Meter langes, relativ flaches Teil, auch wahrscheinlich irgendwie aus Stahl. Es hatte hinten eine abgerundete Spitze, die war so rot lackiert und der Rest war schneeweiß lackiert. Und das ganze Teil war in sich verdreht, so verwunden. Und dann habe ich verstanden, das ist ein Rotorblatt von einem wie heißen die, von einem Windrad, mit dem Strom gemacht wird. Also das war vor über 20 Jahren, da war Energiewende noch kein Thema, Fukushima war noch nicht geschehen und von daher waren die Windräder noch nicht so häufig. Und dann habe ich auch kapiert, was diese Ringe sind. Das waren die einzelnen Elemente für den Mast. Die werden dann wahrscheinlich vor Ort zusammengeschweißt oder zusammengeschraubt und dann hatte ich eine Ahnung, was das ist. Aber als ich dann dieses riesige Rotorblatt vor mir sah, und da sind ja dann drei dran, ich weiß nicht wie breit, 2 Meter breit und 10 Meter lang, und Wind ist in der Lage, so ein mächtiges Rotorblatt in Bewegung zu setzen. Ein Wetterphänomen, das noch nicht mal sichtbar ist. So ist das bei Gott auch. Der ist auch nicht sichtbar. Aber das heißt überhaupt nicht, dass er nicht machtvoll ist. Gott kann auch Gewaltiges in Bewegung setzen. Das Jahr weiß ich nicht mehr, 2010, 2011 oder ein bisschen früher, da ging dieser Sturm Kyrill über Deutschland. Ich wohne im Taunus, Usingen, und fahre gerne da auch mit dem Mountainbike durch den Wald. Und ich hatte überhaupt nicht daran gedacht, dass Kyrill gerade so 1-2 Tage her war und die Wälder waren gesperrt. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht, ich habe auch kein Schild gesehen. Ich fuhr dann da so meine Runde und auf dem Rückweg stehe ich plötzlich vor einem Hindernis. Da war der Sturm so reingepfeffert, dass da lauter Bäume, ich weiß nicht wie viel hundert, umgeknickt waren wie Streichholzhölzer. Und die Das war so eine richtige Bresche durch den Wald und ich komme dann an die Stelle hin und dann liegen da, weiß nicht, 20, 30 übereinander und geben so eine Barrikade von 3 bis 4 Metern Höhe und links und rechts konnte man auch nicht vorbei, weil das ja so eine richtige Schneise war. Ich hatte jetzt keine Lust, 10 Kilometer irgendwie so einen Umweg zu fahren und habe dann das Fahrrad dann so drüber gehievt und bin dann immer hinterher oder bin vorne weg und das Fahrrad hinterher, auf der einen Seite hoch, auf der anderen wieder runter. Schade, dass ich kein Foto gemacht habe. Aber ich hatte damals so ein einfaches Handy, aber für ein Foto hätte es wahrscheinlich noch gereicht, aber ich habe überhaupt nicht daran gedacht. Wind wirkt sich aus. Wind hat enorme Kraft und er ist nicht einmal sichtbar. Ist er irgendwie 2 vor? Ah ja, genau. Aus dem Hebräerbrief eine weitere Bibelstelle zu dem Thema nicht sichtbar und doch Wirklichkeit. Was aber heißt Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie nicht sehen können. Wörtlich kann man das auch so übersetzen, der Glaube ist ein Unterpfand, also eine Anzahlung für Gehofftes und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Selbst wenn Gott nicht sichtbar ist, seine Gegenwart, also dass er existiert, dass es ihn gibt, dass er da ist, sein Wirken in diesem Universum ist so real, dass Menschen davon überführt werden können, dass Gott wirklich da ist. Dass er wirklich da ist. Ich weiß noch, als ich zum Glauben an Jesus kam, dann hatte das bei mir auch so, also es hat, sag mal, von einer Stunde auf die andere auch emotional für mich viel verändert. Als ich am nächsten Tag aufwachte, hatte ich nur eine Sorge, dass das nur irgendwie so ein Stimmungshoch war und jetzt alles vorbei ist. Und da habe ich nur gefragt, mich selber, ist das noch da? Und es war noch da. Aus meiner Sicht heute würde ich sagen, Gott war immer noch da. Er ist da. Und manchmal ist, weil wir ihn nicht sehen können, das einer der größten Angriffe auf unseren Glauben, weil vieles andere so sichtbar ist, aber Gott und seine Wirklichkeit noch nicht sichtbar sind, dann kann einen das schon im Glauben wirklich angreifen Aber Gott hat immer wieder die Möglichkeit, das deutlich zu machen, dass er wirklich da ist. Auf der Insel Sumatra war ein Schwede, der dorthin gezogen war, weil Gott ihn dahin geführt hatte, dass er den Eingeborenen von der Liebe Gottes erzählt. Des Gottes, der sich in der Bibel offenbart hat. Dem Volk Israel und später in Jesus Christus und durch die Gemeinde dann auch der ganzen Welt. Er war bei einem Stamm, der Stamm heißt Batak, und die Batak-Obersten, die hatten ganz viel dagegen, dass da jetzt jemand kommt und einen fremden Gott verkündigen will. Und deshalb haben sie beschlossen, an ihrem obersten Festtag für ihre Götter, da werden sie den Schweden Nommensen umbringen. Sie haben sich dann auch alle getroffen und sind dann von ihrem Götterritual sind sie dann aufgebrochen, mitten in der Nacht durch den Urwald. Die Trommeln haben gedröhnt und sie sind losgezogen mit dem festen Ziel, den Schweden, den bringen wir jetzt um. Als sie dann an das Haus, oder es war eigentlich nur eine Hütte, an die Hütte von Nommensen kommen, sieht er, wie überall im Wald Krieger auftauchen, bewaffnet, und dann weiß er genau, die sind jetzt hier, weil sie mich töten wollen. Dann kniet er sich vor sein Bett, bittet Gott, hilf mir, jetzt wird es wirklich gefährlich, und dann legt er sich wieder ins Bett. Und was jetzt passiert, das bekommt er gar nicht mit. Als nämlich die Batak-Krieger auf die Hütte zustürmen, kommen mit einem Mal aus der Hütte lauter schwer bewaffnete Soldaten heraus, einer nach dem anderen, und stellen sich rings um die Hütte. Und die Batak-Krieger sehen das und wissen, gegen die haben wir keine Chance, ziehen sich zurück, und am nächsten Morgen ist von all dem nichts mehr zu sehen. Nommensen verlässt seine Hütte und wundert sich, dass, als er durchs Dorf geht, alle ihn ganz ehrfürchtig grüßen und dass auf einmal Leute kommen zu seinen Treffen, die er für die Einwohner macht, um von Jesus zu hören. Und viel, viel später fragen ihn dann, und da sind einige zum Glauben gekommen, fragen ihn dann die Batak-Krieger, die in dieser Nacht da waren, hier, sag mal, wo kamen denn die Soldaten her, die in dieser Nacht, als wir dich umbringen wollten, wo kamen die denn her? Weil die haben wir ja vorher noch nie gesehen. Und Nommensen sagte nur, es hat in meiner Hütte niemals Soldaten gegeben. Aber ganz offensichtlich hat Gott seine Boten, die normalerweise nicht sichtbar sind, in dieser Nacht sichtbar gemacht für euch, damit ihr sie seht und damit ihr mir nichts tut. Manchmal macht Gott das, dass er so den Schleier ein bisschen lüftet und Menschen etwas sehen können von dem, was normalerweise nicht sichtbar ist. Und das kann dann sehr hilfreich sein dazu, dass man sagt, auch wenn ich Gott nicht sehe oder noch nicht, ich bin überführt von seiner Wirklichkeit. Er ist wirklich gegenwärtig und ich weiß, dass er um mich ist, immer. Auch Hebräer Kapitel 11, jetzt der Vers 27. Durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, da ist der Pharao gemeint, denn er hielt standhaft aus, als könnte er den Unsichtbaren sehen. Als Gott Mose berufen hat, sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu führen, dann war das ja nicht so, dass er da hingehen konnte, hat dann irgendwie am Palast des Pharao ein Formular unterschrieben, hat dann gesagt, ich melde das Volk sowieso ab, Zielort, Land Kanaan. So ging das ja nicht. Der Pharao wollte das Volk ja nicht ziehen lassen. Das wurde ja zu einem Kampf. dann kamen ja diese 10 Plagen, wie man das nennt, also diese zehn schrecklichen Wunder, wie Gott das mal genannt hat, mit denen er quasi den Pharao in die Knie gezwungen hat. Und erst beim 10. Zeichen hat der Pharao gesagt, gut, jetzt geht. Aber kaum waren sie weg, ist er ihnen hinterher mit Streitrössern und Wagen. Also diese Streitwagen, das waren die Panzer von damals. Und dann heißt es, Mose fürchtete sich nicht. Und er vertraute dem, was Gott ihm gesagt hat. Er hat das ja nur im Ohr, was da am brennenden Dornbusch Gott ihm gesagt hat. Er kann es nicht mal nachlesen, wie ich das heute mit der Bibel kann. Er hatte es nur im Ohr, aber er hat so fest Gott vertraut, als könnte er ihn sehen. Da gibt es im Alten Testament eine total berühmte Geschichte. Ich vermute, dass manche von Ihnen die kennen, vielleicht sogar sie alle. Zur Zeit des Alten Testamentes ist so späte Bronzezeit. Da herrschten raue Sitten. Wenn es da Grenzstreitigkeiten gab, dann gab es nicht irgendwie einen europäischen Gerichtshof, den man anrufen konnte, sondern dann zog der eine König mit seinen Soldaten los und der andere zog ihm entgegen und dann wurde das auf dem Schlachtfeld ausgemacht, wo die Grenze denn jetzt verlaufen soll. So war das jetzt in dem Fall auch. Der König von Aram im Norden von Israel, der meint, die Grenze muss weiter nach Süden dann macht er das aber so, dass er praktisch für das Heer Israels einen Hinterhalt legt. In Israel gab es aber einen Propheten, der hieß Elisa. Und Elisa sagte Gott immer genau, wo der Hinterhalt der Aramäer jetzt ist, damit das israelische Heer dann genau drumherum gehen konnte und nie in den Hinterhalt kommt. Und da gibt es so eine schöne Formulierung, das geschah nicht nur einmal, das geschah nicht nur zweimal, also das geschah ziemlich oft. Der König von Aram ruft seine Generäle zusammen und sagt, hier Leute, was ist los? Es gibt unter uns, heute würde man sagen, einen Maulwurf. Wer ist der Spion, der immer dem König von Israel verrät, wo unsere Truppen den Hinterhalt legen? Und einer der Generäle kennt sich gut aus und der sagt, nee, es ist kein Spion bei uns. Es gibt einen Propheten, einen Gottesmann. Und dem verrät Gott sogar das, was du in deinem Schlafzimmer denkst. Da würden alle Geheimdienste jubeln, wenn sie so einen Verbündeten hätten. Aber genau so war das. Natürlich, König von Aram ist ein gewiefter Staatsmann, Taktiker und Geheimdienstchef. Dann sagt er, alles klar, wir müssen jetzt nur den Elisa verhaften und dann haben wir das Problem gelöst. Also zieht ein großes Heer wieder mit Streitwagen in die Stadt Dothan, weil dort Elisa gesehen worden ist. Und sie kommen nachts an und umstellen nachts die ganze Stadt. Am nächsten Morgen geht der Diener von Elisa vor die Haustür und dann sieht er, dass die ganze Stadt von feindlichen Truppen fest eingeschlossen ist. Also da kommt niemand raus. Und er bekommt Angst. Da kommt Elisa zu ihm und sagt, du musst keine Angst haben. Auf unserer Seite sind mehr Kriegsleute als beim König von Aram. Und dann betet Elisa, Herr, öffne meinem Diener die Augen, damit er sehen kann, dass auf unserer Seite mehr sind als beim Feind. Und dann geschieht das, dass Gott dem Diener die Augen öffnet und dann heißt es, und dann sieht er Wagen und Streitrösser mit Feuer. Und auf unserer Seite waren mehr als auf ihrer. Und dann wird die ganze Schlacht total merkwürdig gelöst im Sinne von Elisa und im Sinne von Israel. Öffne ihm die Augen. Elisa wusste das offensichtlich. Auch wohl ohne das zu sehen, weil er das einfach weiß. Auf Gottes Seite sind immer mehr. Durch den Glauben verließ Mose Ägypten und er fürchtete die Wut des Königs nicht und er hielt standhaft aus, als könnte er den Unsichtbaren sehen. Gottes unsichtbare Welt ist absolut wirklich. Absolut. Noch eine letzte Stelle. Da schreibt Paulus, also der war ja erst ganz gegen Jesus, bis Jesus ihm begegnet und ihn quasi vom Pferd wirft, oder ich weiß gar nicht, ist er am Pferd gesessen? Es gibt so Bilder, aber ich weiß gar nicht, ob das in der Bibel so steht. Auf jeden Fall, er wirft ihn auf den Boden, ist ein paar Tage blind, bis der Hananias aus Damaskus ihm die Hand auflegt und dann kann er wieder sehen. Und ab dieser Sekunde ist Paulus ein Jesus-Nachfolger, obwohl er vorher alle, die an Jesus geglaubt haben, verfolgt hat, ins Gefängnis geworfen hat, sie hat foltern lassen und manche wurden sogar umgebracht. Also, das ist der Paulus, der jetzt hier schreibt, 2. Korinther 4, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Und jetzt, das empfinde ich als eine Steigerung für das Thema, denn das Sichtbare vergeht, aber das Unsichtbare bleibt ewig. Also Paulus sagt nicht nur, Gott ist zwar unsichtbar, aber real, sondern er sagt sogar, alles, was wir so sehen in dieser Welt, das wird alles vergehen. Und nur das, was wir jetzt nicht sehen, das bleibt ewig. Also das dreht die ganze Frage sogar noch einmal komplett auf den Kopf. Das hat damit zu tun, wird dann auch so geschildert an mehreren Stellen in der Bibel, dass Gott am Ende der Zeit die ganze Welt zurückbauen wird. Also das ist so ein Ausdruck in der Bauwirtschaft. Früher hieß es, das Haus wird abgerissen, heute wird das zurückgebaut. Dann wird erst alles Holz rausgeholt, alles Metall und alles Einzel muss da raus und dann ein Rückbau. Und wenn man die Offenbarung so liest, hat man den Eindruck, Gott macht genau das am Ende der Zeit. Die Welt wird, die Schöpfung wird dann so stufenweise zurückgebaut, abgebaut, weggebaut, bis am Schluss nichts mehr da ist, nur noch die Menschen vor dem Gericht Gottes. Und dann heißt es, sie können sich nirgends mehr verstecken, weil es gibt nichts mehr. Es ist keine Schöpfung mehr da. Dabei bleibt Gott aber nicht stehen. Er schafft dann eine neue Welt, neuen Himmel und neue Erde und da wird er dann sichtbar. Das Sichtbare vergeht und Paulus schreibt das natürlich in Verfolgungssituationen. Da sind die Gegner sichtbar. Die Gefängnismauern, die sind sichtbar, wo sie sitzen, die Jesusleute. Dass sie enteignet werden, weil sie nicht den Kaiserkult anerkennen. Das ist Realität. Dass manche gefoltert werden und andere sogar umgebracht, das ist real. Das ist alles sichtbar. Und da sagt Paulus, das vergeht. Das, was jetzt sichtbar ist, das ist alles zeitlich begrenzt. Und dann wird das Unsichtbare kommen, sichtbar werden und ewig bleiben. Vor vielen Jahren, ich weiß nicht mehr, 25, 30 Jahre, na, ist schon über 30 Jahre her wahrscheinlich, war ich mit meinem Vater auf einer Generalprobe für die Fernsehsendung Wetten, dass. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Es war mal die größte Fernsehshow überhaupt im deutschen Fernsehen. Kennzeichen war immer, dass es mindestens eine Stunde überzogen wurde. Und mein Vater und ich waren eingeladen zur Generalprobe, also nicht zur Show live am Samstagabend, sondern zur Generalprobe 24 Stunden vorher am Freitag. Da musste dann alles getestet werden, die Kamerapositionen und die Moderation und die ganze Technik. Die ganzen Wettkandidaten waren gar nicht da, die wurden alle ersetzt durch Studenten. Das war dann teilweise sehr witzig, weil die dann quasi die Wetten so getan haben, als würden sie das jetzt tun. Und was für mich ganz erstaunlich war, plötzlich stand Frank Elstner neben mir. Also ich saß da irgendwie am Rand und der war vielleicht 1 Meter oder 2 Meter von mir weg. Also das war der Erfinder dieser Show. Vor Thomas Gottschalk hat Frank Elstner das moderiert. Und ich habe mich gewundert, weil einmal habe ich nicht damit gerechnet, dass so ein Mensch, der in ganz Deutschland bekannt ist, plötzlich neben mir steht. Aber er kam dann halt so die Treppen hoch und hat er so moderiert. Dann habe ich mich gewundert, dass er kleiner ist, als ich das im Fernsehen immer wahrgenommen habe. Und ich habe mich gewundert, dass er ganz dick mit Schminke irgendwie so bedeckt war. Das ist aber im Fernsehen so, ja. Wenn man das dann aber dann live sieht, sieht das ganz komisch aus, aber mit Licht und Fernsehkamera sieht das dann ganz gut aus. Auf jeden Fall, wir sitzen in einer riesigen Halle in Wiesbaden und das ganze Set von Wetten, dass ist in dieser riesigen Halle richtig klein. Wenn man das von oben sah, sah das richtig winzig aus und das sieht in der Kamera nachher völlig anders aus. Und man konnte auch schön sehen, für die einzelnen Wetten war dann so richtig eine Kulisse aufgebaut, wie im Theater. Und weil man von schräg oben, konnte man richtig sehen, dass so Wände, die von vorne total realistisch aussehen, wie dicke gemauerte Absätze oder so, da war so eine Wand mit einem Kamin. Und von oben konnte man genau sehen, dass das einfach nur so ein dünner Holzrahmen war. Und dann war das vorne irgendwie bemalt oder beschichtet und sah täuschend echt aus. Und dann hörte ich plötzlich hinter mir eine Frau, die flüsterte ziemlich laut, ich weiß den Namen ihres Mannes jetzt nicht mehr, aber den hat sie immer mit Vornamen angesprochen, ich sage jetzt einfach mal Willi. Oder ist hier ein Willi im Raum? Also wenn keiner da ist, nehme ich den Namen, sonst nehme ich einen anderen. Und dann sagte sie, Willi, Willi, guck doch mal, das gibt's doch gar nicht, guck doch mal da. Die Mauer da am Kamin, das ist ja nur ganz dünnes Holz. Das ist überhaupt nicht echt. Willi, ich kann es nicht fassen, das ist nicht echt. Dann habe ich gedacht, gut, jetzt ist alles vorbei. Nach ein paar Minuten ging es wieder los. Willi, Willi, guck doch mal. Ich glaub's nicht, das ist alles nicht echt. Das sieht im Fernsehen immer ganz echt aus. Aber hier, guck doch mal, alles ganz dünn, alles Pappedeckel. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, wie die Frau den Rest der Sendung erlebt hat. Also danach war, glaube ich, Ruhe. Aber für die war das so ein kleiner Kulturschock, sage ich mal. Ja. Alles, was man im Fernsehen so als echt sieht, entpuppt sich plötzlich nur als Fassade. Als dünne Sperrholzwand oder Pappe. Und im Fernsehen sieht es aus, als wäre es ein echter Kamin. Es gibt so vieles, was so sichtbar sich uns aufdrängt und so tut, als wäre das die letzte Wirklichkeit. Aber das stimmt nicht. Die letzte Wirklichkeit ist Gott, der im Moment unsichtbar ist, manchmal ein bisschen den Vorhang lüftet, aber der immer auch aus dem Unsichtbaren heraus wirkt. Und zwar ganz mächtig. Und er wird bleiben für alle Zeit. Und das, was wir jetzt so sehen, das wird alles vergehen. Amen.